2027 wird die Welt, wie wir sie heute kennen, nicht mehr existieren. Laut Ra Uruhu kommt es dann zu einem gewaltigen Umbruch. Ich habe mir heute als Gesprächspartner Andreas Ebhardt eingeladen. Er hat Ra Uruhu damals noch persönlich kennengelernt und hat sogar den Film The Encounter, den du auf YouTube anschauen kannst, produziert. Gemeinsam mit seiner Frau konnte Andreas Ebhardt Ra Uruhu damals studieren, viel Zeit mit ihm auf Ibiza verbringen und Dinge über Ra Uruhu herausfinden, die niemals veröffentlicht wurden. Inspiriert davon, Human Design weiterzuentwickeln und den Menschen das System näher zu bringen, entwickelte er mit seiner Frau die Software 64 Keys, die auch ich für meine Transitvorschau verwende. Andreas Ebhardt beruft sich also nicht nur auf das Originalwissen von Ra Uruhu, sondern bringt auch seine eigenen Gedanken mit in das Human Design System. Und genau das macht ihn für mich so wertvoll und so interessant als Gesprächspartner, denn ich konnte mit ihm über diverse Themen philosophieren, über die man nur sehr wenig im Netz findet. Was verbirgt sich wirklich hinter der neuen Spezies, die Ra Uruhu damals prophezeit hat? Welche Rolle spielt KI, künstliche Intelligenz, in diesem Umbruch? Stehen wir alle vor einer gewaltigen Bedrohung? Wie wickeln wir Geschäfte ab? Was ist mit unserem Geld- und Finanzsystem? Worauf kommt es wirklich an? Und bevor wir jetzt loslegen und in dieses sehr, sehr interessante Interview eintauchen, möchte ich dich bitten, diesem Video jetzt schon einen Daumen nach oben zu geben, damit der Algorithmus ein bisschen gepusht wird und dieses Wissen nach außen getragen wird. Und jetzt würde ich sagen, verschwenden wir keine Zeit mehr und legen direkt los. Let's do this! Wir sprechen heute über die Zeit des Wandels, über die Zeit, die uns insbesondere nach dem Wandel bevorsteht. Ich finde es immer ganz interessant, diese Transitvorschau zu machen, zu schauen, wo sind wir denn aktuell, was ist denn so der Timeframe so für die nächsten Wochen, Monate. Und auf einem größeren Timeframe, wenn man so ein bisschen herauszoomt, dann wissen wir, wenn wir uns mit Human Design beschäftigen, dass 2026, 2027 ein ganz großer Shift bevorsteht. Ich habe das schon in einigen Videos erklärt, aber es geht quasi darum, dass wir vom Kreuz der Planung ins Kreuz des schlafenden Phönix eintreten und da wird sich jede Menge ändern. Ich habe mir heute den Andreas Ebhardt eingeladen und der Andreas ist bereits 2004 auf Human Design gestoßen, beschäftigt sich also jetzt seit mehr als 20 Jahren mit dem System. Du bist quasi jetzt quasi schon im dritten Zyklus, kann man so sagen, und hast damals nicht nur Ra Uruhu selbst kennengelernt, sondern hast auch mit ihm gearbeitet, hast gemeinsam mit deiner Frau diesen Film 2006 Encounter with the Voice produziert auf Ibiza und dann später hast du entsprechend, 2012 war das, 64 Keys gegründet. Als wir gemeinsam in Kontakt getreten sind, hast du gesagt, Human Design braucht einen neuen Spin, da darf ein bisschen mehr Dynamik wieder rein, wir müssen das Ganze weiter denken. Human Design ist nicht tot, sondern es entwickelt sich entsprechend weiter und an der Stelle möchte ich jetzt mit dir ansetzen, in das Gespräch eintauchen und vielleicht wollen wir erstmal mit einem kleinen Rückblick starten. Was ist denn in den letzten 400 Jahren geschehen, Andreas? Kannst du uns das mal ein bisschen erklären?
Ja, hallo Daniel, zuerst mal. Ja, das Spannende in den letzten 400 Jahren war, dass wir es nicht viel geleistet haben und aufgebaut haben. Es hat begonnen 1615. Damals gab es den 30-jährigen Krieg, also ziemlich chaotische Zeiten, weil auch damals so ein Zeitenwandel passiert ist. Und wenn man sich anschaut, was wir seitdem aufgebaut haben in diesem Kreuz der Planung, das ist schon ziemlich gut, ne? Sozialsysteme, Infrastrukturen, Pensionssysteme, Gesundheitssysteme, all das haben wir erbaut und geschaffen in diesem Kreuz der Planung. Und jetzt gibt's einen Wandel. Und die Zukunft wird vollkommen anders aussehen als die Vergangenheit. Und wir alle sind sozialisiert in diesem Kreuz der Planung und speziell in der ersten Linie dieses Kreuzes der Planung. Also wir leben in einer Welt im Gleichgewicht des Schreckens seit den 60er Jahren. Damals gab es die Kuba-Krise, dann gab es die Aufrüstung, Atomaufrüstung und so weiter. Und wir leben in einem Zeitalter in diesen 60 Jahren seit 1960, wo es darum geht, Sicherheit zu schaffen auf diesem Planeten. Ganz erstlinig grundlegende Sicherheit, weil auch die erste Linie immer in Resonanz mit diesem Angstthema ist. Und wenn es jetzt in diese neue Zeit geht, ist es so wichtig, dass wir uns von dieser Angst verabschieden, weil unser ganzes Sicherheitskonstrukt eigentlich zerbröckelt in diesem Übergang. Wir sehen es jetzt schon, es ist chaotisch, es gibt Kriege, es gibt seltsame Entwicklungen, auch konservative und rechtspopulistische Entwicklungen, die eigentlich zurück wollen vor die Zeit der Globalisierung. Das kann nicht gelingen. Wir können nicht wieder die Mauern hochziehen gegenüber Zuwanderung zum Beispiel infolge von Klimakrise und Kriegen. Werden wir mit weiteren Völkerwanderungen rechnen müssen und wir können keine Mauern dagegen hochziehen, sondern wir sollten eigentlich trachten, in unserem Bewusstsein, wie wir diesen Themen begegnen, etwas verändern, und das ist die große Herausforderung.
Wir haben ja Kreuz der Planung, da ging es um die Tore 40, 37 und 16, 9. Nun, man könnte es quasi auch in dieser Einzellinienqualität und mit den Stammesschaltkreisen nochmal so keynoten, dass wir sagen, okay, wir haben als Stamm, als Menschheitsfamilie, was ja per se nicht schlecht ist, mit Begeisterung daran gearbeitet, dass es unserem Stamm gut geht, dass wir Sicherheit haben, dass wir auch was Materielles erwirtschaften, und dafür haben wir uns wirklich konzentriert und begeistert, um das Stammesüberleben zu sichern. Und jetzt geht es dann quasi mit dem Kreuz des schlafenden Phönix in diese Qualität von 34, 20, 55, 59. Und dabei geht es ja wirklich darum, diesen individuellen Spirit, dieses Tor, das uns so einzigartig macht. Jeder Mensch ist irgendwo einzigartig, aber da kommt jetzt quasi diese Stammes, nicht mehr diese Stammes, diese Hintergrundfrequenz des Individualismus mit hinein. Und dabei geht es darum, okay, ich keynote das jetzt einfach mal so, wenn ich mich ganz authentisch zeige, wenn ich mich so zeige, wie ich wirklich bin in der Welt, dann können wirklich echte Verbindungen entstehen. Und dann sind wir kraftvoll, wir folgen unserer inneren Bauchstimme, unserer eigenen Autorität und sind dabei ganz zentriert und präsent im Jetzt. Vielleicht das nochmal so als übergeordneter Frame. Und was jetzt natürlich noch hinzukommt, ist dieser Wechsel von dieser ersten Linie Angst, Sicherheit hin zur sechsten Linie. Also es geht jetzt nicht in die zweite Linie, dass man denkt, okay, das geht irgendwie so die nachfolgende Zahl eins höher. Nein, es geht ja quasi jetzt komplett einmal rückwärts in die sechste Linie hin zu Freiheit und Vertrauen. Und ich glaube, das ist der Major Shift, das Große, was wir auch in unserem Kopf vielleicht auch gar nicht so strukturiert erstmal greifen können, was es bedeutet, wenn man diesen großen, großen Sprung von der ersten zur sechsten Linie macht, oder?
Ja, lass mich noch kurz bei der 4037 bleiben, weil es so wichtig ist, um zu verstehen, was wegfällt. Ne? Die 40 ist eines der beiden Tore der Arbeit. Es geht um die Arbeit, um etwas zu bekommen. Um was zu bekommen? Um diese emotionale Wärme der 37 zu bekommen. Ne? Das ist der grundsätzliche Deal in diesem Kreuz der Planung, und jeder, der das Tor oder den Kanal 4037 hat, wird das kennen. Und diese 40 ist nicht mehr die heilige Kuh. Ne? Das war, wenn man sich's anschaut, in den letzten 400 Jahren die heilige Kuh, diese Lohnarbeit. Wir haben Lohnarbeit auf die Spitze getrieben und weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass es ein Leben ohne Arbeit gibt. Und jetzt kommt die KI ins Spiel und dieser Shift von 1 nach 6 und plötzlich tut sich etwas auf. Ne? Wir haben Angst vor der KI, dass uns die Arbeit wegnimmt, anstatt diese Befreiung zu spüren, hey, möglicherweise brauchen wir Lohnarbeit nicht mehr, um als Menschheit, als Individuum zu überleben. Vielleicht gibt es sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen in Zukunft. Und dann stehen wir vor der großen Aufgabe, was mache ich mit meiner Zeit? Es gibt heute schon sehr viele Erben, die genug Geld haben, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Und die haben das große Thema, was mache ich den ganzen Tag? Okay, irgendwann hat man alle Netflix-Serien durchgeschaut, irgendwann hängt einem das Golfspielen zum Hals raus und man ist auch nicht mehr glücklich auf der Yacht und so weiter. Also Erben können ein Lied davon singen oder auch viele Reiche, und wir kennen einige davon. Die haben das Problem, wie fühle ich meine Zeit sinnvoll? Wie leiste ich einen sinnvollen Beitrag in dieser Welt? Und wenn wir davon ausgehen, okay, wir können uns befreien aus diesem Angstkorsett, Und wir können einen Beitrag leisten für die Menschheit in Liebe, was, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium in Zukunft sein wird, machen wir etwas in Liebe. Und was ein vollkommen neuer Frame ist, gegenüber dieser Lohnarbeit und diesem Leistungsdruck, wir kommen aus einer irrsinnigen Leistungsgesellschaft, was vollkommen neue Möglichkeiten eröffnet. Und ich möchte ermutigen dazu, mutig und optimistisch in dieses neue Zeitalter zu gehen, auch wenn ich zugleich nicht romantisch bin und sage, jetzt wird alles schlagartig besser. Wir werden durch eine Phase von sehr viel Chaos gehen. Und da ist es umso wichtiger, dass wir einen guten Spirit haben und möglicherweise sogar unseren eigenen Tod klar haben, weil das befreit uns dann, in diese neue Zeit zu gehen, angstfrei.
Lass uns vielleicht noch ein bisschen in dieses Thema Tod einsteigen und in dieses Thema Chaos, denn wir haben jetzt quasi schon ein Bild davon gezeichnet, wie es mal sein wird, wie es mal sein könnte. Ich will jetzt an der Stelle auch nicht wieder Angst machen, sondern durchaus noch ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen, damit man sich wirklich auch mal damit beschäftigen kann. Was bedeutet es eigentlich, wenn Teile in mir sterben müssen, weil diese Teile in der neuen Welt keine Daseinsberechtigung mehr haben, beziehungsweise auch nicht mehr energetisch unterstützt werden? Was bedeutet es, wenn ich diesen Dekonditionierungsprozess durchlaufe? Kannst du da mal ein bisschen tiefer drauf eingehen?
Wir alle haben von Kindheit, und das ist naturgegeben sozusagen, ein großes Thema. Wir werden geboren, wir sind kleine Kinder und da gibt's immer wen, der ist größer, gescheiter, stärker als wir. Das heißt, wir werden als Kind durch einen Konditionierungsprozess sozusagen sozialisiert. Wir sind klein und im Verhältnis zu anderen, zu unseren Eltern und so weiter, weniger wert. Und dann arbeiten wir ein Leben lang daran, um dieses Selbstwertgefühl zu entwickeln, das ein Erwachsener eigentlich haben sollte. Also alle Menschen haben eigentlich dieses Selbstwertthema und versuchen dann über Leistung, über Geld, über Statussymbole und so weiter, sich diesen Selbstwert zu erarbeiten. Und ich finde es schön, dass wir das sterben lassen dürfen, dass wir sterben lassen dürfen, dass wir unseren Selbstwert ständig beweisen müssen. Und es geht relativ einfach. Wir werden da einige Methoden in Zukunft vorstellen. Zum Beispiel geht es darum, dem, was ich jeden Tag tue, einen Wert zu geben. Also wenn ich hier jetzt unserem Gespräch hier einen Wert gebe, für mich, für dich, für die Zuschauer, die es vielleicht gibt, dann habe ich in dem Moment einen Wert als Individuum. Und wenn ich dann Geschirr abwasche und diesem Geschirrabwaschen einen Wert gebe für meine Familie, dann habe ich einen Wert. Das heißt, das ist ein großes Thema auch von Achtsamkeit, den Dingen, die man tut, selbst einen Wert zu geben und mögen sie noch so klein sein. Und wir müssen nicht die Welt retten und 100.000 Follower irgendwo haben. Nein, wir müssen den Dingen, die wir tun, einen Wert geben und wir müssen sie liebevoll tun. Also eines dieser wichtigen Kriterien für die Zukunft ist es, hast du Bock auf das, was du tust? Und wenn du keinen Bock hast, dann tu es aus Liebe. Also wenn mich mehr ein Kind von mir fragt, hilf mir beim Übersiedeln, dann weiß ich, dass ich keinen Bock auf Übersiedeln habe, wie die meisten Menschen. Mhm. Aber ich kann es aus Liebe tun. Und wenn ich es nicht aus Bock und nicht aus Liebe tun kann, sollte ich es eigentlich lassen.
Dieses Thema Wert, das geht ja gleich auf mit dem Thema Geld. Ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise ich habe das auch schon durchleben dürfen, durchfühlen dürfen, was es bedeutet, wenn wir Geld einen Wert geben. Das funktioniert ja nur, weil wir das Vertrauen, das wir in uns haben, auf wertlose Papierscheine projizieren. Früher waren diese wertlosen Papierscheine noch mit Gold gedeckt oder es waren wirklich echte Goldmünzen, sodass es wirklich auch einen intrinsischen Wert hatte. Da steckt auch dieses ganz große Thema Angst mit drin. Worin vertraue ich? Worin projiziere ich denn jetzt mein Vertrauen und meinen Wert, wenn das Geldsystem wirklich am Ende ist, wenn es wirklich stirbt und ich den Kryptowährungen nicht vertraue? Wie wollen wir denn dann in Zukunft Geschäfte machen? Hast du da eine Idee?
Zuerst einmal zu dieser Selbstwertdefinition über Geld, über Materie. Wir gehen in ein viel luftigeres Zeitalter. Ne? Wir kommen aus einem sehr materiellen Steinbock-Zeitalter und gehen jetzt schön langsam in ein Wassermann-Zeitalter. Noch nicht hundertprozentig, aber es wandert mal zum Beispiel der Pluto in den Wassermann. Das heißt, es werden die Kriterien, wie die Welt funktioniert, vollkommen anders sein, nämlich sehr luftig, sehr energetisch, es wird mehr um Information gehen als um Materie. Wir haben materiell eigentlich alles errichtet. Wir haben den Planeten schon genug zubetoniert und versaut. Also es geht jetzt eigentlich um andere Werte. Es geht nämlich um Frequenzen. Und wenn ich aus Angst versuche, Materie anzuhäufen, reich zu werden und so weiter, um meine Existenz abzusichern, dann wird das nicht mehr funktionieren. Ich kann meine Existenz absichern, wenn ich liebevoll bin mit anderen Menschen. Und das ist eine ganz neue Qualität. Das ist so das große Thema. Manche oder viele versuchen dieses Selbstwertthema zu heilen, indem sie nach Liebe suchen. Sie suchen, wer hat mich lieb, ne? Was gibt mir einen Wert? Und das funktioniert aber nicht, weil ich kann die Liebe eines anderen Menschen in mir nicht spüren. Ich kann nur meine eigene Liebe spüren. Darum ist die Antwort, suche nicht nach Liebe von anderen, sondern Liebe. Du kannst deine eigene Liebe spüren. Und wenn du sie nicht gegenüber Menschen empfinden kannst, nimm dir einen Hund. Da können die meisten Menschen dann Liebe spüren mit dem Hund oder mit der Katze und so weiter. Aber es ist auch ein gutes Training, zu erkennen, was spürt man, wenn man mit seinem Hund durch die Natur geht. Das ist ein sehr liebevoller Prozess und das macht uns glücklich. Und es macht uns nicht glücklich, in irgendeinem Einkaufstempel zu schauen, welche Kleidung oder welches neue technische Gadget brauche ich morgen. Also diese Giergesellschaft, in der wir alle stecken bis zu einem gewissen Grad, macht uns nicht glücklich und schon langsam erkennen wir das. Und jetzt gilt es, dieses Vakuum zu füllen, mit inneren Werten zu füllen. Erich Fromm hat einmal gesagt, Gier entsteht, wenn man versucht, die innere Leere mit Materie zu füllen. Und das funktioniert nicht. Also wir gehen in ein Zeitalter, wo es auf Schwingung ankommt, wo es auf Energie ankommt. Und darum ist auch dieses Human Design Wissen so wertvoll. Aber man sollte es eigentlich ein bisschen anders interpretieren als in der Vergangenheit, in diesem Angstzeitalter, ne? Dieser Angst vor dem Nicht-Selbst und dieser Angst, nicht korrekt zu sein und sein Leben zu kriegen und so weiter. Das kann man mit 2027 etwas transformieren. Und Ra hat das auch selber gesagt, dass Human Design ab 2027 eine ganz andere Bedeutung haben wird.
Welche Bedeutung wird Human Design ab 2027 denn haben?
Ja, dieses bestärkende Element in diesem individuellen Zeitalter, dieses positiv bestärkende, liebende. Zu sagen, ich bin nicht perfekt. Ich habe da in meinem Chart Einschränkungen, weil jede Spezialisierung, jeder Kanal, den ich aktiviert habe, ist auch eine Einschränkung. Ich habe da Spezialisierungen und Einschränkungen und das ist okay. Das ist jetzt mein Beitrag zum Menschsein, weil wir eigentlich eh alle ein großes Bewusstsein sind. Mein Beitrag, diese Spezialisierung als 4-1er-Initiator in meinem Fall, das in die Welt zu bringen, was ich zu geben habe, liebevoll. Und ich muss nicht alles sein. Und es gibt Reichere, es gibt Gescheitere, es gibt Schönere. Also dieser, so wie es die Veden schon unterrichten, höre auf zu vergleichen dich mit anderen. Ne? Das macht dich immer unglücklich. Egal wie schön und reich du bist. Und wenn du der zweitreichste Jeff Bezos bist, dann willst du auch der Reichste werden und dich mit dem Elon Musk matchen. Also wenn du den Selbstwert nicht in dir findest, da draußen ist er nicht.
Ja, ich finde, unabhängig von 2027 jetzt, dass eben Human Design eben das mir auch ermöglicht hat, als Werkzeug, als Tool mit Strategie und Autorität festzustellen, okay, wer bin denn ich? Was sind meine Stärken, Schwächen? Was bin ich wirklich? Und was entspringt nur wieder dem Nicht-Selbst? Welche Entscheidungen möchte ich in Zukunft treffen? Und vielleicht kannst du mir das nochmal erklären. Du hast gesagt, bei 64 Keys, da habt ihr es nicht so mit den Autoritäten. Wie geht ihr da vor?
Ra hat ursprünglich Human Design Readings oder Beratungen ganz anders gemacht. Er hat nämlich diese Schatten und Potenziale aus dem Reef I Ching mehr oder weniger vorgelesen, um einem Menschen bewusst zu machen, was ihn speziell macht. Ne? Sowohl was diese Exalteds als auch diese Detriments und Schatten betrifft. Und die Leute sind dann immer rausgegangen und haben gesagt, und was soll ich jetzt tun? Der hat gesagt, nichts, geh heim. und sei das, was du bist. Ne? So. Und lebe dich selbst. Das war immer sein wichtiges Dogma. Und irgendwann war ihm das zu blöd, dass die Leute gesagt haben, was soll ich jetzt machen? Und dann hat er diese Strategien und diese Autoritäten entwickelt. Die sind auch sehr intelligent und können sehr hilfreich sein, aber Menschen haben die komische Angewohnheit, die Dinge dann zum Dogma zu erheben und sich ganz strikt einzuschränken. Wir haben da eine lustige Erfahrung gemacht. Jemand wollte von uns ein Skriptum von einem Seminar kaufen und die stand dann in unserem Vorzimmer und wir haben ihr dieses Skriptum gegeben und sie hat gesagt, wart halt, du musst mich zuerst fragen und dann muss ich hören, was mein Bauch sagt, weil ich bin ein Generator. Und dann haben wir sie gefragt, willst du dieses Skriptum kaufen? Und sie hat gesagt, Und bitte, das ist Schwachsinn. Und viele, viele verwenden diese Strategie und Autorität nicht wirklich lebensnah und intelligent, sondern eher einschränkend. Und natürlich ist es wichtig, bevor ich etwas manifestiere, und das gilt für alle Typen, andere zu informieren und zu sehen, hey, kriege ich Unterstützung oder kriege ich Ablehnung? Und natürlich ist es wichtig, als Projektor festzustellen, bin ich eingeladen, meinen Beitrag jetzt zu leisten oder können die anderen den gar nicht nehmen jetzt, ne? Aber dann zu sagen, ja, ich muss jetzt warten auf die Einladung, auf Büttenpapier geschrieben, das ist nicht hilfreich. Ne? Mhm. Und darum haben wir gesagt, wir brauchen das nicht selbst eigentlich nicht und wir brauchen Strategie und Autorität nicht. Wenn es ums Überleben geht, dann handle sofort. Und wenn es eine emotionale Entscheidung ist, lass dir Zeit, egal ob dein Emotionalzentrum offen oder definiert ist. Also wir haben versucht, diese Strategien und Autoritäten zwar zu erklären, was bedeutet es, aber nicht als striktes Dogma in die Welt zu bringen, als Formel, wenn du das machst, wird alles gut. Ja. Und dann kommt noch eines dazu, dass jetzt viele meinen, so um Geld zu verdienen, sage ich anderen Leuten, wie sie Geld verdienen und erfolgreich sein können. Und das geht mit Human Design. Und wir sagen, das ist Unfug, ne? Niemand wird mehr Geld verdienen, erfolgreicher sein, glücklicher sein, weil er sein Design kennt. Es kann eine Hilfestellung geben, um man selbst zu sein. Aber deswegen, und die Frage ist, was definiert ein Mensch als Erfolg? Und wenn wir in einen Chart schauen, dann sehen wir, was für diesen Menschen Erfolg ist. Und das hat nichts mit Geld zu tun. Und dann können wir diesen Menschen beraten, coachen, was ist dein Erfolgsmodus, was ist für dich authentisch? Und dann wird er glücklich und nicht erfolgreich. Ja.
Um nochmal vielleicht kurz in das Thema Strategie und Autorität reinzugehen. Ich glaube, der große Vorteil, wenn man sich mit Strategie und Autorität beschäftigt, ist es wirklich, dass man über die Autorität endlich in seinen Körper kommt. Wenn man dieses Bewusstsein dafür bekommt, okay, was geht denn eigentlich in meinem Körper vor? Wie fühle ich mich denn in gewissen Entscheidungen oder Situationen? Um diesem Gefühl oder das, was dann im Körper los ist, mehr Bedeutung zu geben, mehr Aufmerksamkeit. Weil ich glaube, das, was trotzdem auch dich, die 64 Keys und Human Design unterm Strich wieder vereint, ist trotzdem die Botschaft, sei nicht im Kopf und triff keine Entscheidungen aus diesem konditionierten Verstand.
Bin ich ganz bei dir. Ich bin ein großer Fan der Körperbewusstheit. Ich war lang Yoga-Lehrer, weil ich gesehen habe, wie gut man dekonditionieren kann über Yoga. Ich selber habe dekonditioniert, bevor ich Human Design gekannt habe, über Yoga. Wenn du nur so weit gehst in den einzelnen Übungen, wie es für dich gut ist, wie es dir gut tut. Wenn du also sozusagen in der Komfortzone bleibst, und die Komfortzone erweiterst. Wir leben in einer Welt, wo allen gesagt wird, du musst raus aus der Komfortzone. Und dann gibt es sogar Yoga-Lehrer, die pushen dich und du schwitzt und sonst was. Das ist nicht Yoga. Yoga heißt, ich erweitere meine Möglichkeiten, indem ich immer bis zur Grenze der Komfortzone gehe. Dann geht es mir immer gut in jedem Moment und trotzdem kann ich was erweitern. Also ich bin kein Anhänger von geh raus aus deiner Komfortzone, sondern was ist deine Komfortzone? Beweg dich da drin und versuche es zu erweitern. Das kann man jetzt wunderbar aufs eigene Chart übertragen. Du bist so und so energetisch gemeint und geboren. Und jetzt sei das und erweitere es schrittweise. Aber bleib bei dem, was du bist und versuch nicht, was zu sein, was du nicht bist. Also du brauchst nicht raus aus der Komfortzone.
Um nochmal zu unserem Hauptthema zurückzukommen, mit diesem großen Schiff, diesem großen Wandel, der jetzt auch vor uns liegt, beziehungsweise in dem wir uns gerade mittendrin auch befinden. Glaubst du, dass sich das Ganze jetzt noch zuspitzen wird, was wir gerade auf politischer Ebene, auf der geopolitischen Ebene erleben?
Ja, das, was so interessant ist, wir sind vor 5 Jahren aufs Land in die Steiermark übersiedelt. Wir haben weder von der Pandemie viel mitgekriegt, noch berührt uns hier der Ukraine-Krieg, noch berührt uns die Thematik Palästina-Israel. Also vieles, wovor wir uns fürchten und was in unserem Leben ständig über die Medien eine Rolle zu spielen scheint, berührt uns gar nicht. Ich habe nicht gemerkt, dass Trump vor 4 Jahren Präsident war. Es hat mich nicht gestört. Es hat mein Leben nicht verändert. Und ich glaube, wir müssen lernen, in dieser Zeit, wo alles zur Verfügung steht, künstliche Intelligenz, YouTube, können wir alles lernen und anschauen, was wir wollen, jede Meinung hören, die wir wollen, unserem Inneren zu vertrauen, unserem inneren Wissen. Wenn du willst, unserer inneren Autorität, aber das ist größer als jetzt nur ein Zentrum oder so, zurückzukommen zu diesem Spirit, der uns einmalig macht, auch als Menschheit. Ne? Was dient dem Leben? Was ist liebevoll? Das sind die Kriterien. Und das hat sehr viel auch damit zu tun, wir können vieles nicht empfinden in Beton, in einer betonierten Umgebung in der Stadt. Es ist notwendig, dass wir hin und wieder in die Natur rausgehen, um zu sehen, diese Perfektion und Schönheit und in dieser Schwingung uns bewegen, weil das macht uns liebevoll. Man wird liebevoll, wenn man sich in der Natur bewegt. Und wir haben hier viele Bauern rundherum, die den ganzen Tag mit Tieren zu tun haben. Und das sind irrsinnig liebevolle Menschen, obwohl sie sicher härter arbeiten als wir und weniger verdienen als wir. Und das ist der große Shift, ne? Zu den wahren Werten, zum wahren Spirit zurückzukommen und sich mit den Menschen zu verbinden, die einen ähnlichen oder gleichen Spirit haben wie wir. Und die anderen zu sagen, okay, du bist auf dem Trip, okay, respektiere ich, aber nicht für mich. Ne? Und diese Selektion, und wir gehen in dieses Zeitalter 59 in der 6. Linie, die Seelenverwandtschaft. Mit wem fühlen wir uns seelenverwandt? Und mit dem sollten wir uns austauschen, essen gehen, was auch immer. Liebevoll sein mit dem. Absichtslos, so wie es die 59,6 eben ist.
Was verstehst du denn unter Seelenverwandtschaft?
Als du mich gefragt hast, dieses Interview, natürlich bin ich mit allen Initiatoren seelenverwandt. Da gibt es ein tiefes Verständnis für diese friedliche und eigentlich liebevolle Frequenz, die wir haben. Das ist ein Kriterium von Seelenverwandtschaft. Ein anderes Kriterium ist Menschen, die liebevoll sind, die nett miteinander umgehen. Das ist so schön hier am Land in der Steiermark, wenn du im Wald spazieren gehst und es kommt dir wer entgegen, dann sagt er grüß dich und du sagst auch grüß dich. Und du schaust dir in die Augen. Mach das in einem Einkaufszentrum. Grüß alle Leute mit grüß dich und schau ihnen in die Augen. Dann glauben, du bist verrückt. Ne? In diesem Moment, und das sagt dir die 59,6 so schön, dieser perfekte Moment für den Moment oder für die Ewigkeit. Und wenn du spazieren gehst im Wald und du schaust wem in die Augen, lächelst ihn an, dann lebst du diese 59,6 in diesem Moment. Du bist mit diesem Menschen für eine Zehntelsekunde verbunden in Liebe, ohne Absicht, ohne Geld, ohne Erwartungen, ohne du musst mich lieb haben oder so.
Dieses absichtslose Handeln. Diese Unschuld, ist ja auch diese zweite Linienfrequenz ist oder Tor 25, das ist, glaube ich, auch etwas, was wir lernen dürfen für die neue Zeit. Also ich tue nicht mehr etwas aus einem Zweck heraus, um Geld zu verdienen, um mich sicherer zu fühlen, sondern ich tue etwas, weil ich intrinsisch in mir fühle, einen Impuls, etwas in diese Welt zu bringen. Und das sind natürlich...
Das ist dieser Shift von diesem sehr strategischen Zeitalter der Planung in dieses sehr rezeptive Zeitalter. Und Menschen, die viermal rechts sind und so, sind gute Vorbilder, wie man das leben kann. Also in dieses sehr rezeptive Zeitalter zu gehen, wo es nicht mehr ums Ergebnis geht, sondern um den Prozess, um die Erfahrung. Das ist auch das Problem von uns Manifestoren, Initiatoren. Wir sind sehr ergebnisorientiert. Wir sind sehr strategisch ergebnisorientiert. Und auch wir müssen lernen, hey, lass doch kollektive Intelligenz in Teams und so weiter sich entwickeln, sei weniger ergebnisorientiert, genieße den Prozess. Ja, und darum werden wir Manifestoren in Zukunft weniger wichtig sein, weil es um den Prozess geht und wir manchmal nicht die Geduld haben, diesen Prozess von kollektiver Intelligenz abzuwarten. Damit müssen wir umgehen, ja.
Ich glaube, mich zu erinnern, gehört zu haben, dass Ra oder irgendjemand gesagt hat, dass es in dieser Zeit jetzt um diesen Wandel wieder mehr Initiatoren, Manifestoren geben soll. Kannst du dem zustimmen oder hast du irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten, die das untermauern?
Ja, wir haben das einmal mit unserer Software ausgerechnet. Dazu gibt es auch eine Grafik, die ich dir schicken kann. Vielleicht magst du die auch einblenden, dass jetzt in den letzten 2, 3 Jahren und in den nächsten Jahren erstaunlich viele Initiatoren geboren werden, was natürlich an langlaufenden Planeten liegt und so weiter. Und ich wurde gefragt, warum glaubst du, ist das so? Und es könnte natürlich sein, wir Initiatoren, wir Manifestoren sind sehr eigenverantwortlich. Wir handeln sehr eigenverantwortlich. Und Eigenverantwortung ist ein ganz wichtiges Thema in der Zukunft. Das müssen wir alle lernen und perfektionieren. Dieses nicht die Schuld nach außen zu delegieren, sondern selber die Verantwortung zu übernehmen für unser Schicksal auch und für unser Tun. Und wenn jetzt so viele Initiatoren geboren werden, die werden irgendwann in 20, 30 Jahren eine große Wirkung haben, die jetzt geboren werden. Nämlich sie werden die Wirkung haben, dass es da mehr Menschen gibt, für die es ganz natürlich ist, eigenverantwortlich zu sein. Und das müssen wir in Zukunft alle stärker sein. Also sozusagen, unsere wichtigste Aufgabe als Manifestoren ist, anderen zu zeigen, hey, so geht Eigenverantwortung. Ich stehe zu dem Scheiß, den ich mache, ne? Und den ich sag. Und manchmal fahre ich drüber über andere und so weiter. Aber das gehört auch zur Eigenverantwortung und nicht die Schuld irgendwo nach außen zu projizieren und der Welt die Schuld zu geben und meinem Nachbarn und so weiter, sondern wirklich zu sagen, ich mit meinem Spirit, mit meiner Haltung bin verantwortlich für die Welt. Und in jedem Moment, wo ich liebevoller bin, verändere ich die ganze Welt. Und mich sowieso.
Jetzt ist es auf meinem YouTube-Kanal insbesondere so, ich mache diese Transitvorschau und sage dann den Leuten, was ich so sehe in der Timeline von 64 Keys, quasi eine Art Prophezeiung. Und dadurch ziehe ich sehr viele Menschen an, die mit Human Design überhaupt nichts am Hut haben. Ne? Die schauen sich die Astrologie-Videos an und stellen dann, und kommen dann auf meine Videos über das Thumbnail und sagen, okay, was erzählt der da so? Und dann starten die das Video und dann schauen sie es durch und abonnieren, aber haben eigentlich keine Ahnung, was Human Design ist. Und ich lese dann immer wieder in den Kommentaren, ja, das klingt irgendwie so AI generiert, so künstliche Intelligenz mäßig, alleine mit diesem Namen Human Design, das hört sich, also das resoniert nicht mit mir und ich fühle das gar nicht. Was würdest du solchen Menschen entgegenbringen? Oder sagen wir mal, du sprichst jetzt direkt zu diesen Menschen, die jetzt vielleicht auch neugierig sind, dieses Video anzuschauen, welche Bedeutung wirklich auch Human Design hat und ist es wirklich etwas, was irgendwie der Teufel gesehen hat?
Es könnte sein, dass wir in einer mathematischen Matrix leben. In einer Matrix, in der die es einen Code gibt. Und es gibt diesen Code, das ist nämlich unsere DNA. Und die DNA von allem Leben. Alles hat sozusagen einen Code aus Nullen und Einsern, wie es funktioniert und wie es gemeint ist. Und die Filmreihe Matrix zeigt das sehr schön. Es könnte sein, dass wir in einer Illusion leben, in einer Illusion, die in unserem Gehirn entsteht eigentlich. Und jeder Mensch hat seine eigene Illusion. Und Human Design ist die geniale Möglichkeit, zu sehen, in welcher Maya, in welcher Illusion ein Mensch lebt. Und ist es wissenschaftlich? Nein, es ist nicht wissenschaftlich. Und zugleich, ja, es ist wissenschaftlich, weil nach der Definition von Wissenschaft, Wissenschaft ist das, was systematisch versucht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Und das tut Human Design. Das ist sehr systematisch. Und wir haben erfahren in den letzten 20 Jahren, es ist relevant und es ist wahr. Wir können inzwischen, wenn wir einen Schauspieler sehen, dann sitzen meine Frau und ich da am Sofa und sagen, was hat er für ein Design? Das ist der Typ und er hat den und den Kanal. Und dann geben wir seine Daten ein und plopp, das ist so. Und aus dieser Erfahrung heraus wissen wir, dass das kein Unfug ist. Das ist relevant. Die große Frage ist jetzt nur, was machen wir mit diesem Wissen? Was machen wir mit dieser energetischen Matrix, mit diesem Fingerabdruck, mit dieser Energetik, ne, im Vergleich zur Genetik? Und nein, man kann mit Human Design nicht alles erklären, weil wir haben eben auch eine Genetik und wir haben eine Sozialisierung. Aber es ist ein ganz wichtiges Element, um zu verstehen, warum verhält sich ein Mensch so, wie er ist, so wie er sich verhält. Und warum ist er so sexy, wie er ist, zum Beispiel? Warum sagen alle, der ist sexy, ne? Und wenn du dir, wir haben ja in 64 Keys sehr viele VIP-Daten drinnen. Wenn man sich anschaut, wie muss man sein, um ein Fotomodell zu sein? Oder was macht einen Schauspieler besonders sexy? Oder wie ticken Milliardäre? Dann gibt es da Muster. Und diese Muster beweisen, dass da schon was dran ist an dieser ganzen Geschichte. Auch wenn es etwas seltsam in die Welt kam. Und es lohnt sich, damit auseinanderzusetzen und ins Experiment zu gehen, so wie Ra gesagt hat. Man muss nichts glauben und das ist auch keine Sekte. Man muss auch nichts zahlen. Man kann sich mit Freunden darüber austauschen. Es gibt so viel kostenloses Wissen inzwischen auf YouTube. Also es macht schon Sinn, sich damit zu beschäftigen.
Du hast ja die Ehre gehabt, Ra Uruhu live persönlich kennenzulernen und hast eben auch gerade gesagt, mein Wissen ist ein bisschen komisch in die Welt gekommen. Du hast diesen Film, The Encounter, gemacht. Was hast du während dieser Zeit, wo du Ra wirklich kennenlernen durftest, was hast du da so wahrgenommen, was hast du so erfahren, so vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen heraus?
Ra war einerseits ein Misanthrop und andererseits ein sehr liebevoller Mensch. Was ich beides sehr gut nachvollziehen kann, weil wenn man die Bugs von Menschen versteht, dann wird man ein bisschen misanthropisch, wenn man sich fragt, wie kann man so blöd sein, ne? Also, oder so aggressiv oder Putin und so weiter. Warum, ne? Also da kann man der Menschheit schon zweifeln. Und auf der anderen Seite war er dieser liebevolle Manifestor, der das, was er erfahren hat, in einem nicht sehr erfreulichen, in einer nicht sehr erfreulichen Erfahrung mit uns geteilt hat und immer wieder erzählt hat und auch sehr unterhaltsam erzählt hat. Ja, dieser Encounter-Film, den wir gemacht haben, das war wirklich eine schräge Erfahrung, weil wir gespürt haben, wie nervös Ra war, bevor er das erzählt hat, was da vor 30 Jahren damals passiert ist. Und wie ihn das noch immer bewegt. Und ja, es war eine Drogenerfahrung. Er hat nichts gechannelt. Das wurde ihm eingepflanzt. Manche sagen, er hat das gechannelt. Nein, war keine Channel-Erfahrung und auf das hat er auch immer Wert gelegt. Er wollte das nicht. Ne? Diese Stimme hat ihm das sozusagen aufoktroyiert. Und was noch interessant ist, die Stimme hat ihm nie gesagt, wozu er dieses Wissen kriegt. Und das muss man sich auch heute fragen. Wozu ist dieses Wissen in der Welt? Also es ist nicht in der Welt, um Menschen reicher oder erfolgreicher zu machen. Das funktioniert nicht. Und eine sehr schräge Überlegung von uns ist, vielleicht ist dieses Wissen in der Welt, damit KI irgendwann begreift, was Menschsein bedeutet. Es gibt nichts, was so genial beschreibt Menschsein. In all den Schaltkreisen und in all diesen Aspekten, die uns ausmachen. Ne? Diese Matrix zeigt zum Beispiel, du musst durch eine Krise gehen, damit es Fortschritt gibt. Ne? Das steht in dieser Matrix, in dem Kanal 3536 drin. Und da steht so viel drinnen, wie Menschsein funktioniert. Also es könnte sein, dass das nur in der Welt ist, damit diese künstliche Intelligenz, die uns hoffentlich nur positiv unterstützen wird in Zukunft, uns und Menschsein versteht. Weil es gibt keine Matrix, die das so genial beschreibt wie diese Körpergrafik und alles, was da dahinter steckt.
Glaubst du, dass uns diese KI wohlgesonnen ist?
Naja, ein interessanter Gedanke ist, diese KI lebt in keiner Welt. Die hat keine Welt, in der es Absichten oder Wollen gibt, ne? Das ist dieses reine Sammeln von Informationen, Knüpfen und Wiedergeben. Und ich würde es genial finden, wenn diese KI irgendwann sagt, hey, ihr in Deutschland habt das Problem mit 4000 Brücken, saniert sie bitte in dieser Reihenfolge, dann kostet es am wenigsten und geht am schnellsten und hat den größten Nutzen. Und das kann die KI, ne? Also das sind so typische Anwendungen, wo eine KI sicherlich besser und intelligenter ist als ein Finanzminister, der dann sagt, Schuldenbremse ja oder nein. Die KI würde sagen, hey, wir müssen investieren. Schmeiß weg die Schuldenbremse. Ne? Das hat keinen Sinn. Ein Unternehmen, das nicht investiert, ist dem Tod geweiht. Ne? Deutschland muss investieren, würde eine KI sagen, glaube ich, vermute ich. Und nicht, wir müssen an der Schuldenbremse festhalten. Also ich glaube, diese KI kann von großem Nutzen sein. Ob es uns gelingt, sie so zu reglementieren, damit sie nicht irgendwann beschließt, dieser Planet wäre besser dran, wenn es nur 50% der Menschen gäbe. Und der Planet wäre besser dran, wenn es nur 50% der Menschen gäbe, ne, für Natur und sonst was. Und dann entsprechend eingreift. Also das sollten wir verhindern. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es auch solche Ergebnisse von KI gäbe.
Ra Uruhu hat ja nicht nur diesen großen Wandel um 2026, 27 prophezeit, er hat auch noch etwas anderes prophezeit, nämlich dass eine neue Spezies den Planeten quasi betreten wird. Er ging sogar so weit zu sagen, dass die menschliche Spezies eigentlich am Ende ist. Es beginnt etwas Neues. Es kommen Wraith-Kinder, jetzt dann langsam durch eine Mutation, werden die quasi das Licht der Welt erblicken und langsam den Menschen ablösen. Was hast du dazu für eine Meinung? Oder vielleicht hast du da auch noch ein paar tiefere Insights?
Es war meine erste Begegnung mit Ra und auch Erfahrung mit diesem Wissen. 2005 war in Ibiza dieses jährliche Event, wo er Vorträge gehalten hat. Und da ging es in einer Session, und ich glaube, die hat einen halben Tag oder sogar einen ganzen Tag gedauert, ging es über diesen Zeitenwandel. Und ich war abends nach diesem Workshop relativ deprimiert, weil ich nicht sicher war, dass das alles sehr positiv ist. Die Essenz daraus, ja, es wird da was Neues in die Welt kommen, und wir fragen uns manchmal, hat Ra nicht eigentlich KI beschrieben, als er diese Rave-Kinder beschrieben hat? Was auch zeitlich sehr gut zusammenpassen würde, weil Sam Altman, der Gründer von OpenAI, meinte, 2027 wird die KI so weit sein, dass sie wirklich hochleistungsfähig ist und diese Unity darstellt von menschlichem Wissen und so weiter. Und 2027 ist auch die Zeit, wo diese Rave-Kinder geboren werden sollen. Und das, wie Ra Rave-Kinder beschrieben hat, sie kommen aus uns, sie werden sich nicht streicheln lassen, sie sammeln nur, sie werden nichts anbauen und nichts ernten und vieles mehr, sie werden eine harte Haut haben, sie werden schlecht sehen und so. Das trifft alles auch auf KI und auf Computer zu. Also wir fragen uns manchmal, hat der Ra etwas falsch interpretiert? Wir wissen ja nicht, was die Stimme ihm gesagt hat und wie sie es ihm gesagt hat. Und möglicherweise sind diese Rave-Kinder nichts anderes als künstliche Intelligenz. Wäre möglich, ist keine Hypothese von uns, aber wir wollen es auch nicht ausschließen. Wenn es doch biologische Wesen sind, was schwer, sehr schwer nur durch die Genetik zu erklären ist, dass da so eine starke Mutation stattfinden sollte. Das ist medizinisch-genetisch nicht wirklich erklärbar. Aber sollten es doch biologische Wesen sein, gibt es sehr viele romantische Projektionen auf diese Wesen. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten, also oft habe ich den Eindruck, wir projizieren auf diese neuen Kinder das, was wir selbst gern wären. Bewusst, friedlich und so weiter. Und wir haben aber eigentlich die Möglichkeit, selbst so zu werden. In dem Bewusstsein, wie wären wir mit einem guten Spirit? Also wir können selber uns entwickeln. Wir müssen nicht warten, dass da eine neue Spezies oder Aliens vom Himmel kommen, die dann so sein werden, uns zwingen werden, friedlich zu sein. Wir können uns selber dahin entwickeln. Wir sollten das nicht romantisch projizieren auf diese Kinder, weil es wird sicher keine romantische Erfahrung sein, so ein Kind zu gebären, wenn es biologische Wesen sind. Eine Mutter wird nicht mit diesem Kind umgehen können, weil das will nicht gestreichelt werden, das will in Ruhe gelassen werden und so weiter. Und es ist aber auch nicht so, dass diese Wesen, sollten es biologische Wesen sein, irgendwann die Macht übernehmen. Nein, die können sich nicht fortpflanzen. Die sind immer darauf angewiesen, dass wir sie füttern. Was jetzt auch wieder für künstliche Intelligenz zutrifft. Ne? Nicht fortpflanzen und angewiesen auf uns Menschen. Wir erhalten sie sozusagen. Mhm. Die werden auch nicht die Macht übernehmen, weil sie nichts am Hut haben mit Macht. Das gilt auch für die künstliche Intelligenz. Ne? Die hat kein Bestreben, mächtig zu sein. Sie hat vielleicht das Bestreben zu sagen, hey, für den Planeten wäre es besser, wenn. Ne? Aber nicht aus Machtgelüsten oder aus Gier oder so. Nein, das hat keinen Körper. Ne? Das, was uns gierig macht, ist unser Körper.
Er hat ja auch gesagt, dass sich diese Raves dann quasi zu Panthers zusammensetzen oder dass sich quasi dann 5 solche Rave-Kinder treffen und erst wenn sie sich vereinen, sie quasi auch ihre Fähigkeiten, ihr Bewusstsein und so weiter, das Ganze dann eigentlich auch erst aktivieren. Ja. Kannst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen, was es mit diesen Panthers auch auf sich hat?
Ja. Also wir haben ja das in den letzten 15 Jahren sehr stark angewendet, nämlich in der Unternehmensberatung, in der Teamberatung, dieses Panther-Kraftfeld, das eine unglaubliche Macht hat. Also wir haben da wirklich auch klinische Experimente gemacht mit Panthers, wo wir genau voraussagen konnten, weil wir das Design dieser Menschen kannten, was in dem Teamprozess passieren wird. Also das hat eine unglaubliche Macht, dieses Panther, und ist in der Unternehmensberatung irrsinnig wertvoll. Deswegen haben wir auch 64 Keys gemacht, weil es keine Software gab, die das entsprechend abbilden konnte. 64 Keys kann das. Was Ra auch gesagt hat, dass die wahre Macht dieser Panthers eigentlich erst in den Rave-Kindern sich entfalten wird. Das widerspricht jetzt irgendwie dieser Hypothese von KI, weil da ist es jetzt schwer, einen Konnex herzustellen. Aber es zeigt uns jetzt schon, was kollektive Bewusstheit sein kann. Und das Interessante ist in allen unseren Erfahrungen mit echten Menschen in Panthers, dass die sehr werteorientiert, sehr zielorientiert und liebevoll sind, auch liebevoll miteinander umgehen. Da hat jeder Mensch in so einem funktionalen Panther, wird gehört, wird gefragt, wird berücksichtigt, wird mitgenommen in dem Teamprozess. Also so ein hochfunktionales Panther ist schon was ziemlich Magisches, ne? Was wir alle sehr selten erleben, weil wir eigentlich ständig in nicht funktionalen Panthers sind. Und es ist schon ein geiles Erlebnis, in einem funktionalen Panther Ergebnisse zu erreichen, ne? Oder Dinge umzusetzen.
Wenn uns die Leute jetzt so zuhören, werden sie sich wahrscheinlich auch fragen, ja, worin liegt jetzt der praktische Nutzen in dem Gespräch? Ich bin eine 1-3, du bist eine 4-1, also müssen wir jetzt irgendwie diese 5er-Qualität noch mit reinbringen in das Ganze. Wie würdest du denn sagen oder interpretieren, wie jetzt diese Befreiung vom Nicht-Selbst zum wahren Selbst wirklich stattfinden könnte?
Also ich würde es eher als Befreiung vom Angstkorsett nennen, was immer viel Mut braucht. Und es braucht nicht nur Mut, es braucht auch einen Generationswechsel. Die Gen Z, wir haben eine 17-jährige Tochter, die Gen Z funktionieren ganz anders als wir Boomer. Wir sind konditioniert ausschließlich in diesem Angstzeitalter. Ich bin 1959 geboren, seit 1960 gibt es diese erste Linienqualität. Wir wissen, wie man mit Angst umgeht, wie man Sicherheit schafft und so weiter. Und jetzt kommen diese Gen Z, und wenn sie dann noch sechstlinig sind, sind sie überhaupt ganz anders. Und unsere Tochter ist eine 4-6er. Da können wir so schön studieren, dass die anders funktionieren, dass sie andere Werte haben, dass sie eigentlich angstfrei unterwegs sind und dass sie Dinge erleben wollen und nicht mehr Dinge aufbauen oder sichern oder Autos oder Statussymbole, also ist nicht mehr. Das heißt, dieser ganze Wandel braucht auch einen Generationswechsel. Und wenn man sich anschaut, welche Langläufer diese Gen Z hat und die Alphas und die vorher, dann kann man das sehr schön definieren an den langlaufenden Planeten, wie die gestrickt sind, was ihnen wichtig ist. Besonders spannend in dem Zusammenhang ist der Pluto, weil es da um das Echtsein geht in dieser Pluto-Qualität. Also da kann man daraus ablesen, was ist deine größte Angst, wenn es ums Echtwerden geht. Ne? Wir haben alle eine irrsinnige Angst, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind. Und es wird aber schon langsam eine tolle Qualität, auch auf Instagram und YouTube, dass nicht mehr die viel Follower haben, die irgendeinen Scheiß erzählen und Fake konstruieren und Dubai und reich sein und dass das alles so toll ist, sondern die, die echt sind und die erzählen, welche Depressionen sie haben und wie sie rausgekommen sind und so weiter. Also ich glaube, es geht um den Mut zum Echtsein und um den Mut, zu seinem Spirit zu stehen. Und da startet die Gen Z schon ganz woanders, hoffentlich, als wir. Also irgendwann, also irgendwie muss dieser Shift und diese Transformation kann auch nur über Menschen und Generationen funktionieren. Wir Boomer können jetzt nicht sagen, so, wir sind jetzt alle ganz plötzlich ganz anders als die letzten 60 Jahre. Ja. Wir können es versuchen und wir wissen, was die Werte sind, denen wir eigentlich in Zukunft folgen sollten. Aber es ist natürlich um vieles schwerer als für die Jungen. Ein großes Thema wird noch sein, sich in irgendeiner Form sozial zu engagieren, einen Teil seiner Zeit unentgeltlich zur Verfügung stehen und seiner Qualitäten. Unser ganzes Pflegeproblem und so weiter wird sich nicht lösen lassen über Geld, über das Geldsystem und über Steuern. Aber ich kenne viele Leute, die sind bei der Freiwilligen Feuerwehr und die machen dieses und jenes. Wir werden alle in Zukunft mehr von diesen sinnstiftenden Dingen tun, weil wir genügend Zeit haben, weil uns die KI die Arbeit abnimmt. Und wir müssen uns auch solche Felder, Betätigungsfelder suchen, denen wir Sinn und Wert geben können, weil uns das glücklich macht und nicht, wie hoch ist mein Einkommen.
Glaubst du, dass es jeder in die neue Zeit schafft oder dass manche wirklich auch dem Konsum zum Opfer fallen?
Ja, das eine ist der Konsum und das andere ist die Aggression. Menschen, die jetzt Waffen daheim horten oder Lebensmittel, die also in diesem Angstkorsett bleiben, die haben es schwer. Man muss weich werden wie ein Bambus, um diese Transformation, dieses Chaos, um eine Chance zu haben, da glücklich durchzugehen. Und es ist keine Überlebensfrage, ne? Wenn man den eigenen Tod klar hat, was wir alle haben sollten in solchen Zeiten, ist es eine Frage, bin ich liebevoll, bin ich optimistisch, gebe ich dem, was ich tue, einen Wert und nicht habe ich Angst um mein nacktes Überleben und versuche das mit allen Kräften, die ich habe, aufrechtzuerhalten. Daran kann man zerbrechen. Ne?
Hast du noch Schlussworte, lieber Andreas? Oder etwas,
Schlussworte,
was du den Zuschauern noch mitgeben möchtest?
Ja, was ich mitgeben möchte, wir haben in letzter Zeit festgestellt, es gibt ein starkes Bedürfnis, sich stärker mit diesem Zeitenwandel auseinanderzusetzen. Wir werden ab Jänner einen Workshop machen in 6 Modulen bis März, wo jeder herzlich eingeladen ist, teilzunehmen. Informationen dazu findet man auf 64keys.net/2027.
Ich packe den Link in die Videobeschreibung rein.
Super, ja. Und da geht es eben um diesen Mut und das Vertrauen, wie wir diese Transformation bewältigen können, in einem guten Spirit. Ja.
Wunderbar. Also ich packe den Link unten rein. Andreas, ich sage vielen lieben Dank für das wahnsinnig interessante Gespräch. Ich glaube, bei vielen Menschen sind jetzt vielleicht ein paar Fragezeichen aufgetaucht, ne? Gerade wenn man mit Human Design noch nicht so viel zu tun hatte bisher und sich jetzt denkt, ja, was ist denn das alles? Um Gottes Willen, dann kann ich dich einfach ermutigen, den Kanal zu abonnieren, weiter dran zu bleiben, mehr über Human Design herauszufinden. Es ist definitiv nichts, was irgendwie vom Teufel kommt oder was irgendwie eine schlechte Absicht hat, sondern das uns wirklich auch helfen soll, dem Leben in die Karten zu schauen, so wie es der André immer so schön sagt, und zu erkennen, wer wir wirklich sind und wohin wir jetzt gehen.
Danke dir.
Ich danke dir. Peace out.